Unsere heutige dritte Sendung zum Thema Bundestagswahl ist zweigeteilt. Zuerst befassen wir uns mit der Besonderheit der Wahl anno 2009, dass sie nämlich in der Zeit der dicksten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten fällt. Im zweiten Teil nehmen wir dann Stellung speziell zu den Angeboten, die die Linkspartei der Menschheit so zu machen hat. Also zum Teil 1. Gemäß dem vierjährigen Wahlturnus fällt die Bundestagswahl vom Herbst 2009 in eine Zeit, die von einem Thema beherrscht wird, der Krise der Weltwirtschaft. Wie sie zu bewältigen wäre und was die Politik dafür tun kann. Die zeitliche Kombination von anstehender Wahl und Krise, von der die Leute betroffen gemacht worden sind, das ist auch die Besonderheit, die Wahl und Wahlkampf in diesem Herbst aufweisen. Darauf sind wir in unseren beiden vorigen Sendungen zur Bundestagswahl höchstens am Rande eingegangen. Und das wollen wir heute nachholen, denn auch daran sind durchaus bemerkenswerte Sachen festzuhalten. So viel wollen wir vorab aber schon mal bemerken. Obwohl die öffentliche Debatte dadurch bestimmt wird, dass die Wahl in Krisenzeiten stattfindet, haben wir unsere beiden vorigen Wahlsendungen, in denen wir uns mit der demokratischen Wahl als einer Methode zur Ausübung von Herrschaft beschäftigt haben, keineswegs das Thema verfehlt. Uns kommt es daher umgekehrt vor, für das, was für jede Wahl gilt, nämlich die Schlechtigkeit der Institution der demokratischen Wahl, die wir probiert haben herauszuarbeiten, dafür interessiert sich in unserer aufgeklärten und aufgeregten politischen Kultur und Öffentlichkeit mal wieder kein Schwein. So dass es wieder mal an uns hängen bleibt, auf gewisse Ungemütlichkeiten aufmerksam zu machen, die mit der demokratischen Art der Ausübung von Herrschaft für deren Bürger einhergehen und woran die Wahl, dieses absolute Highlight unserer vielgepriesenen Freiheit, ganz bestimmt nichts ändert. Ganz im Gegenteil. Ich fasse deshalb hier noch einmal unsere Kritik an der demokratischen Wahl thesenhaft zusammen. Genauer kann man sich das nochmal anhören. Hier unter Farbe rot.de und sich dann mit unseren Thesen etwas vertrauter machen. Also, unsere Thesen zur Wahl. Jeder Wahlakt ist eine Ja-Sagerei zum demokratischen System der Herrschaft. Letzteres wird in demokratischen Wahlen bestätigt und legitimiert, indem das Wahlvolk Politiker seiner Wahl zur Ausübung von Regierungsämtern ermächtigt. Allseitig ganz selbstverständlich akzeptiert ist mit der Ausübung des Wahlrechts durch die Untertanen zweierlei. Erstens akzeptieren sie die grundsätzliche Scheidung in Führer und Geführte. Und zweitens akzeptieren sie ebenso die Staatsräson namens Marktwirtschaft, die für ihre Funktionieren eine ganze Menge rechtsstaatlicher Gewalt, also politischer Führung, bedarf. Marktwirtschaft soll sein und damit hängt alles Leben und Treiben in diesem Laden von Wachstum, von Kapital ab. Es ist ja kein Geheimnis, dass dann der Lebensunterhalt der Leute, den sie aus dem Lohn bestreiten, als Kostenfaktor kapitalistischer Unternehmen betrachtet und behandelt wird, also entweder knapp gehalten wird oder auch ganz entfällt. Die sich unweigerlich einstellende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Resultaten der Politik, die aus der Nation einen Standort von Kapital gemacht hat, wird in der Demokratie politisch betreut. Es wird der Unzufriedenheit ein Weg geboten, der diese Unzufriedenheit in ein konstruktives Pro für diesen Laden transformiert. Wer mit der politischen Führung unzufrieden ist, darf einem Reserveführer, der sich bisher zum Beispiel in der Opposition getummelt hat, den Zuschlag erteilen. Das ist die entscheidende Leistung dieses so vorbildlichen, effektiven Herrschaftssystems. Es schreibt jeder Sorte Unzufriedenheit im Bürgervolk als ihren eigenen Inhalt den Wunsch nach machtvoller Führung zu. Darum macht sich auch die demokratische Einrichtung der Opposition verdient. Die verkörpert nämlich die Lüge, dass die Notwendigkeiten der Politik bei Betroffenen nicht notwendigerweise Schäden bedeuten, sondern letztere sich schlechter Regierung verdanken sollen, also nicht sein müssten. Durch das Abwählen von Politikern und damit die Kür neuer Charaktermassen für die oberen Staatsämter ist Unzufriedenheit in die Legitimation einer Herrschermannschaft oder Herrscherfrauschaft verwandelt. Und die darf für die nächste Regierungsperiode Gehorsam beanspruchen und kann sich dafür noch auf ihre Untaten berufen. Schließlich ist sie ja gewählt, also Schnauzebaby. Wir behalten also vorab mal diese Kritik am Herrschaftsverfahren namens Demokratie bestätigt sich total, wenn man sich mit der Krisenwahl des Jahres 2009 beschäftigt. Ja, dann will ich mal zu dem ersten Teil unserer heutigen Sendung der Krisenwahl 2009 kommen. Wie gesagt, die Kombination von Wahltermin und Krisenlage macht die Besonderheit der jetzigen Wahl aus. Wir erinnern uns, vor einem Jahr begann die heiße Phase der Weltfinanzkrise. Einen kurzen Augenblick lang gab es vielleicht sogar bis in die Redaktion der Bild-Zeitung hinein ein paar leise Zweifel daran, ob die Marktwirtschaft mit ihren Resultaten wirklich das ist, was immer von ihr behauptet wird. Das effizienteste, produktivste, rationalste und letztlich auch für die kleinen Leute beste Wirtschaftssystem. Angesichts krachender Banken, den Milliardenhilfen der Regierung und der Aussicht auf jede Menge Arbeitslose sahen manche Meinungsbildner schon die Systemfrage ins Haus stehen und die Linken im Lande von einer prokapitalistischen Öffentlichkeit jahrzehntelang zur weltanschaulichen Außenseitern degradiert, witterten Morgenluft, sahen sich in ihrer schlechten Meinung zumindest über den sogenannten neoliberalen Kapitalismus endlich mal bestätigt und entdeckten sogar den Marxismus wieder oder halt das, was sie so darunter verstehen. Und dann steht in der BRD Deutschland mal wieder ein super Wahljahr an, mit etlichen Landtagswahlen und als Krönung die Bundestagswahl im Herbst. Wir erinnern uns wieder an den Anfang dieses Jahres, als in Hessen Wahlen angesetzt waren. Da gab es im Vorfeld eine verbreitete öffentliche Stimmung, ob das nicht eine ganz prekäre Mischung wäre, Krise und Wahl. Ob nicht die Krise den von den etablierten Parteien sogenannten Extremisten zugutekommen könnte, besonders der Linkspartei. Befürchtet wurde so etwas wie eine Konstellation, die eigentlich wie geschaffen wäre für eine linke Opposition. Erstens reiben die kapitalistischen Eliten ihr eigenes Machtwerk zuschande, nämlich den Markt zuerst für ihre eigenen Finanzprodukte und dann auch noch den für die Produkte der neuerdings sogenannten Realwirtschaft. Und zweitens werden den Bevölkerungsmassen von oben für die anstehende Bewältigung der Krise noch eine ganz neue Lasten- und Existenzsorgen angekündigt. Wäre das nicht eine prima Gelegenheit für eine kapitalismuskritische und arbeiterfreundliche Opposition politisch zu punkten? Es ist, als müsste die mit der dicksten Krise der Marktwirtschaft seit Menschengedenken konfrontierte Öffentlichkeit einräumen, dass selbst sie sich ein gewisses Verständnis für kritische politische Schlussfolgerungen nicht verkneifen kann. Zugleich vor allem will sie diese politische Öffentlichkeit aber heftigst davor warnen, dass kapitalismuskritische politische Alternativen sich breit machen. Wenn beim Wählen nicht das rot-grün-schwarz-gelbe bundesdeutsche Machtkartell den Zuspruch des Wählers erhält, dann kommt die Wahl den Falschen zugute, eben einer linken Alternative zu der Katastrophe namens Marktwirtschaft, die derzeit das Wirtschaftsleben kaputt macht. Und das darf in den Augen der etablierten Politik und ihrer öffentlichen Parteigänger einfach nicht sein. Eine politisch aussichtsreiche Alternative zu der Katastrophe namens Marktwirtschaft.
Ja, also wir befassen uns heute mit dem Thema die Krisenwahl im Herbst 2009. Das ist nämlich die Besonderheit der jetzt anstehenden Wahl, dass sie zeitlich zusammenfällt mit der Wirtschaftskrise und ihrer Bewältigung. Im ersten Teil haben wir an folgende öffentliche Konstellation erinnert, wie sie zu Beginn des Superwahljahres Superwahljahrs 2009, also im Vorfeld damals der Hessenwahl, die politische Landschaft beherrscht hat. Diese Konstellation ging ungefähr folgendermaßen. Die Elite der Marktwirtschaft macht gerade die Marktwirtschaft so ziemlich kaputt, blamiert sich und zugleich werden zur Bewältigung dieser Krise der Marktwirtschaft den kleinen Leuten, also dieser Sorte Insassen von Marktwirtschaft, neue Zumutungen und Opfer angekündigt. Wäre das nicht eigentlich eine ausgesprochen günstige politische Konstellation für eine Linkspartei, die sich kapitalismuskritisch gibt und die zu den Arbeitern die Stellung einnimmt, ihr seid doch nicht schuld an dem Desaster, infolgedessen sollt ihr auch nicht die Lasten dafür tragen. Ja, das war damals, zu Beginn des Jahres, die öffentliche Befürchtung, also die Befürchtung der öffentlichen Meinungsmacher, wollte ich gesagt haben. Befürchtung, das ist schon gut. Jetzt machen die Marktwirtschaftler gerade die Marktwirtschaft kaputt. Alle Welt seufzt nach Auswegen. Naja, und da bietet sich jetzt eine politische Kraft an, die sagt, sie hätte passende Alternativen zu dem Schlamassel. Und was passiert? Die versammelte politische Öffentlichkeit, die sagt, bloß ja nicht diese Alternative wählen, sondern sie sprechen eine Warnung davor aus, dass falschen Rattenfängern, wie die sich dann immer ausdrücken, die Konstellation Krise plus Wahl zugutekommen könnte. Na, also haben die systemtragenden Journalisten mit aller Kraft in ihren Artikeln und Fernsehsendungen gegen die Zweifel angekämpft, denen sie selber auf dem Höhepunkt der Finanzkrise eine gewisse Berechtigung nicht ganz absprechen mochten. Zur Rettung des Systems gibt es keine Alternative, hieß die Botschaft auf allen Kanälen. Keine Alternative, auch und gerade angesichts dessen, dass dieses System gerade seine zerstörerischen Wirkungen für alle Welt entfaltet. Naja, der Volkszorn gegen die angeblich systemwidrige Gier der Spekulanten, der durfte sich schon ein Stück weit austoben. Aber aufgepasst, mit genau dieser Schuldzuweisung an die fiesen Typen, dabei tun die gar nichts anderes, als die ganz normalen und gültigen Rechnungsweisen des Finanzkapitals zu exekutieren. Aber mit genau dieser Schuldzuweisung an Gierschlunde, die den Hals nicht vollkriegen können, wurden Forderungen nach irgendwelchen tiefgreifenden Korrekturen an der Marktwirtschaft gerade zurückgewiesen. Also weil die Funktionäre dieses Systems beschuldigt worden sind, ist das System entschuldigt worden und gleich in der Art und Weise, dass gesagt wurde, dazu gibt es einfach keine Alternative. Und genau daraus, dass die Krise alle Welt in Unsicherheit gestürzt und geschädigt hat, da wurde speziell an die Adresse der Krisenopfer von unten das Hammer-Argument gebastelt. Du brauchst Arbeit, du brauchst ein stabiles Geld, du brauchst sichere Renten, also bitte. Nämlich was? Weil die Marktwirtschaft und ihre politischen Betreuer, dir, kleine Mann, kleine Frau, mit ihrer Macht über deinen Lebensunterhalt keine Alternative lassen, als sich ihren Notwendigkeiten zu beugen. Just einmal deswegen hast du, kleiner Mann, kleine Frau, aus der Krise dieses Ladens bloß eines zu folgern: setze auf die Wiederkehr des normalen Funktionierens des Ladens. Auch dann, wenn wir, die politisch und ökonomisch Mächtigen, dir, kleiner Mann, kleine Frau, dafür jede Menge Opfer aufbrummen. Also, jeder Mann, jede Frau, vor allem die auf den unteren Rängen der Klassengesellschaft, wurde an seine Abhängigkeit vom Funktionieren dieses Systems erinnert. Und sollte daraus keineswegs schlussfolgern, dass der sichere Schaden, den man davon hat, ja wohl der beste Grund dafür ist, diese schädliche Abhängigkeit zu kündigen. Ganz im Gegenteil. Die Botschaft war, dass dieses System es schafft, sämtliche Lebensgrundlagen in Frage zu stellen. Das sollte gute Grund sein, sich darum zu sorgen, dass es hoffentlich bald wieder klappt. Nämlich mit dem Arbeiten, also ausgebeutet werden, mit dem Sparen, also dem sich einteilen und dem Zahlen. Naja, eins war mir noch aufgefallen. Also in Hinsicht auf die kleinen Leute gilt bei schädlicher Abhängigkeit, die müssen sich fügen, was denn sonst? Wenn einer sich aus einer schädlichen Abhängigkeit befreien soll, dann ist das ganz wer anders. Nämlich in den Augen von braven Deutschen aus allen Ständen ist das dann der deutsche Staat. Dessen Finanzminister und dessen Kanzlerin, die haben ja, kaum war die Krise so richtig schön da, offen angekündigt, dass sie die Krise auch, wie das dann so schön heißt, als Chance sehen. Als Chance für was nämlich? Dass der Kapitalstandort Deutschland sich nicht mehr der ökonomischen Weltmacht USA beugen muss, sondern die Machtverhältnisse auf dem Weltmarkt so allmählich zu seinen Gunsten kippt. Na, wohlgemerkt, andere Versprechungen als Deutschland möchte dank Krise eine noch viel dickere Rolle auf dem Weltmarkt anstreben. Andere Versprechungen als das geben die Merkels und die Steinmeiers gar nicht erst ab. Und sie rechnen fest damit, dass ihr braves deutsches Volk sich als Manövriermasse des nationalen Erfolgs hergibt und einspannen lässt.
Ja, im Lauf des Jahres und nach allerhand Meinungsumfragen und diversen Testwahlen für die große Wahl jetzt im Herbst vermerkt die deutsche Öffentlichkeit mit Genugtuung, das deutsche Volk ist brav geblieben. Kein Ärger im Volk, keine Montagsdemos gegen Krise und Krisenbewältigung und auch auf dem Feld der Wahl, wo die Demokratie von oben her die Machtfrage stellt, stellt sich bei den öffentlichen Meinungsmachern Zufriedenheit ein. Nix mit Zuwachs für die Linkspartei, die dümpelt bei ihren 10-12%. Wenn eine Partei Zuwächse vermelden kann, dann ist es ausgerechnet die FDP, nämlich die Partei der Besserverdienenden, die immer mit ihrer Wirtschaftskompetenz angibt. Offenbar, und von unserem Standpunkt aus muss man leider sagen, offenbar und leider hat die Pro-Kapitalismus-Meinungsmache beim Volk verfangen, wonach aus Krise nichts anderes zu folgen hat, als die praktizierte Sehnsucht nach dem kapitalistischen Normalzustand. Soll so sein, wie es früher war. Und gemäß dieser Meinungsmache ist der beschissene Zustand der eigenen Abhängigkeit vom Gelingen der Profitmacherei ein starker Grund, sich dieser Abhängigkeit zu beugen und dem Wachstum des Reichtums fremder Leute Gutes gelingen zu wünschen. Von dem Standpunkt aus ist zum Beispiel die Forderung nach einer reichen Steuer, wie sie die Linke erhebt, für arme Leute geradezu kontraproduktiv. Denn wenn die Armen auf die Reichen angewiesen sind, dann darf man doch nicht die Reichen damit belasten. So geht diese Logik. Eher schon die Armen, wenn es schon Lasten aus der Krise, wenn die unvermeidlich anfallen, oder? Jedenfalls reicht die von den FDP-Typen vor sich hergetragene Wirtschaftskompetenz, die ja in nichts anderem besteht, als Propaganda für eine unbedingt pro-marktwirtschaftliche Haltung zu machen, diese sogenannte Wirtschaftskompetenz reicht fürs Einseifen von wesentlich mehr Wählern aus als die Tour der Linkspartei, dass die Reichen auch einen gerechten Beitrag zu den Lasten der Krisenbewältigung zu leisten hätten.
Also schon ein recht bemerkenswerter Stimmungsumschwung unserer politisierten Öffentlichkeit vom Anfang des Jahres bis in das Vorfeld der Bundestagswahl hinein. Losgegangen ist es mit: Hey, aufgepasst, dass da nicht die Falschen von der Krise profitieren. Die Linkspartei, die Systemalternativen vorschlägt. Wo ist doch zu dem System, was sich da in die Krise hineingeritten hat, einfach keine Alternative geben darf? Mit dieser Propaganda sind die Meinungsmacher aus Politik und Öffentlichkeit losgegangen. Mit dieser Propaganda haben sie beim Volk offensichtlich verfangen. Und inzwischen ist in unserer Öffentlichkeit die Zufriedenheit über die Bravheit der Krisenopfer, sogar noch bei der anstehenden Wahlentscheidung, also die Bravheit der Krisenopfer unter den sogenannten kleinen Leuten, die Zufriedenheit darüber ist so sehr gegessen und quasi als ein Besitzstand der nationalen Elite abgehakt, dass unsere Meinungsmacher ihre Aufregung über Wahlchancen der Linken längst hinter sich lassen konnten und sich stattdessen sogar schon wieder über die Langeweile beschweren, die sie, die Meinungsmacher, mit ihrem unübertrefflich feinfühligen politischen Geschmack am Wahlkampf im Herbst 2009 ausgemacht haben wollen. Ein elender Langeweiler, dieser Wahlkampf da, ist das verbreitete öffentliche Urteil. Zu dieser Sorte Geschmacksurteil will ich jetzt bloß mal so viel sagen, gewissermaßen in Klammern. Erstens, wer am Wettbewerb um die politischen Ämter mal eben davon absieht, dass da eben Amtsträger um die Befugnis konkurrieren, den anderen Leuten vorzuschreiben, was die zu tun und zu lassen haben, und bei Wettbewerb um die politischen Ämter bloß noch an Wettbewerb denkt, der bitteschön spannend und von hohem Unterhaltungswert fürs werte Publikum sein sollte, als ging es dabei um ein Fußballspiel oder so etwas. Wer so tickt, der liefert ein Musterbeispiel ab für verkehrtes, abstraktes Denken. Und er gibt damit zu erkennen, dass ihm das Herrschaftsverhältnis zwischen oben und unten, um das es beim Wählen immerhin geht, keinen Gedanken wert ist. Das Herrschaftsverhältnis, um dessen Ausübung sich die Damen und Herren Machtmenschen bewerben, die da ihren ganz speziellen Wettbewerb namens Wahlkampf bestreiten. Und zweite Bemerkung: speziell was die Mäkelei aus den Redaktionsstuben der Republik über die Langeweile angeht, die die Politmatadore verbreiten sollen. Wem an dem Einseifgebaren von konkurrierenden Herrscherfiguren im Wahlkampf sonst nichts auffallen mag, als die heiße Frage, ob diese Matadore dieses Geschäft nicht dröge absolvieren, sondern geistreich, mit Elan und vor allem immer auf dem aktuellsten Stand der Staatsnotwendigkeiten, von der Krise bis hin zu Afghanistan. Also, Leuten, die so ticken, ist ihre eigene Stellung, dass die Bürger sich unentwegt den Kopf der Politiker zu zerbrechen hätten, so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie die Politikerfiguren dafür schelten, den Wahlkampf zu versemmeln, nämlich als Gelegenheit, noch den letzten Mitmacher dahingehend abzudaten, welche nationale Gesinnung an welchen politischen Schauplätzen die jetzt angebrachte ist. Solche Fanatiker einer bombenfesten und auf dem letzten Stand der nationalen Dinge angekommenen Nationalgesinnung, die finden sich ganz zu Recht in den Redaktionsstuben von Frankfurter Allgemeinen und Frankfurter Rundschau. Denn die Repräsentanten der vierten Gewalt, die haben es sich zum Beruf und zur Berufung gemacht, alle politischen Vorhaben und Taten von oben sowohl nachzudenken, ob die auch alles richtig gemacht haben, ob sie nicht noch viel erfolgreicher hätten regieren können, als auch diese Taten vorzudenken und Visionen zu verlangen und selber aufs Papier zu bringen. Naja, und nach diesem ihrem Bild stellen sich solche Leute auch den idealen Untertanen vor, der nichts in der Birne hat, als die Sorge um die Maximierung des nationalen Erfolgs. Klammer zu.
Seit den Landtagswahlen vor ein paar Wochen hat der Wahlkampf in den Augen seiner kundigen Beobachter dann doch noch ein bisschen zugelegt. Die Linkspartei hat nämlich in drei Bundesländern Ergebnisse von über 20% eingefahren. In Ostdeutschland kriegen sie die sowieso und im Saarland sieht offenbar jeder fünfte Saarländer in Oskar Lafontaine noch immer den passabelsten Landesvater. Und schon überlegen sich die Strategen in den Parteizentralen, ob bei diesem Abschneiden der Linkspartei nicht ein sogenannter Lagerwahlkampf fällig wäre. Also jenseits der Erfolgskalkulationen, die diese Parteistrategen da anstellen und die man ja getrost deren Sorge sein lassen kann, könnte einem beim Stichwort Lagerwahlkampf Folgendes auffallen. Die etablierten Parteien von Deutschland kalkulieren damit, den altgedienten Antikommunismus der deutschen Polittradition abzurufen, um die Konkurrenzpartei von links schlecht zu machen. Die Verdächtigung der Linkspartei als zum Kommunismus neigend ist zwar alles andere als ein sachdienlicher Hinweis zur Linkspartei. Dazu gleich mehr im zweiten Teil der heutigen Sendung. Vielmehr ist das ein sachdienlicher Hinweis darauf, für welche Staatsräson das angestammte deutsche Parteienkartell einsteht, indem dieses Machtkartell die paar kleinen Retuschen am gewöhnlichen Krisenbewältigungsprogramm à la Reichensteuer, die die Linke sich leistet, zur kommunistischen Systemkritik aufbläst und zurückweist, auch so zurückweist, als verstünde sich das ohne irgendein Argument von selber. Als müsste man da nur auf die Linkspartei deuten und pfui bäh sagen. Mit dieser Vorgehensweise, also unterstreichen CDU, FDP, SPD und Grüne noch einmal, dass ihre Lehre aus der Krise lautet, erstens auf System der Marktwirtschaft nichts kommen zu lassen und zweitens dafür sorgen, dass Kapitalismus Marke Deutschland zum Krisengewinnler aufsteigt. Mit der Botschaft lässt sich offenbar die Krisenwahl 2009 gewinnen. Und offensichtlich hat sich die Republik mit der Krise arrangiert, sowohl oben als auch unten. Bloß, was für die politischen Verwalter Deutschlands und seine ökonomischen Nutznießer ein Gebot der Stunde ist, nämlich die Krise im marktwirtschaftlichen Sinne und zum höheren Nutzen der deutschen Nation zu bewältigen. Das ist allerdings für den Rest der Leute, die im Kapitalstandort Deutschland ansässig sind, nämlich die kleinen Leute, für die ist das ein Fehler. So zementieren sie nämlich den Schaden, den sie in diesem System und von dieser Nation notwendig davontragen.
Die Linkspartei. Naja, vorhin haben wir ja schon mal darauf aufmerksam gemacht, die Verteufelung der Linkspartei durch die etablierten Parteien, das ist sicher nicht die passende Richtschnur für die Beurteilung der Linkspartei. Machen wir also mal ganz ohne Vorurteil sozusagen einen politischen Warentest, was die Parolen und Programme der Linkspartei taugen, die sie uns jetzt aus Anlass der Wahl präsentiert. Also Leute, ihr latscht über die Fußgängerzone, dort stehen ein Haufen Bäume und an jedem Baum hängt jetzt ein Wahlplakat, auch welche von der Linkspartei. Erster Baum, erstes Plakat, da steht drauf, Reichtum für alle. Oha, Reichtum für alle. Da spitzt man schon mal die Ohren und fragt sich als erstes mal höchstens, was dieser Spruch Reichtum für alle auf einem Wahlplakat verloren hat. Wenn schon dieser schöne alte Sponti-Spruch seine Gültigkeit ja nicht verloren hat, dass wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Naja, Reichtum für alle zumindest ist das mal ein Alleinstellungsmerkmal der Linkspartei, wo alle ihre politischen Konkurrenten jetzt wegen der Krise ja nichts wie schwere Zeiten ansagen. Fragt sich mal, Reichtum für alle, war das jetzt nur mal so ein Einfall, um Aufmerksamkeit zu erregen, vielleicht noch Aufmerksamkeit für die Andersartigkeit der Linkspartei, so ungefähr so wie, ist mir eingefallen, beim ungefähr vorletzten Studentenstreik gegen Studiengebühren. Da haben die Jusos ein Plakat aus der Tasche gezogen, da stand drauf, reiche Eltern für alle. Naja, gut, es gibt ja noch mehr Plakate der Linkspartei. Und die bringen dann durchaus die Präzisierung, wie dieses erste Plakat mit dem Reichtum für alle gemeint ist. Zweiter Baum, zweites Plakat. Reichtum besteuern. Unterzeile. Millionärssteuer statt höherer Mehrwertsteuer. Tja, komisch. So soll Reichtum für alle gehen. Millionäre besteuern. Jetzt hätte man doch bei Reichtum für alle eher an die Fortsetzung gedacht, dann sollen halt alle Millionäre werden. So ist es bei der Linkspartei ganz offensichtlich nicht gedacht. Millionäre und Millionen, also diese alte Gewerkschaftsparole, der die Linkspartei ja nahe steht. Die Millionäre, die bleiben solche. Und die Millionen armer Schlucker, die bleiben auch arme Schlucker. Nur von Millionären kann schließlich eine Millionärssteuer erhoben werden. Reiche und Arme, das ist das Thema dieses Plakats. Und mich ärgert total, da ist jede Erinnerung daran getilgt, ob es nicht vielleicht zwischen Reichen und Armen im Kapitalismus womöglich einen ökonomischen Zusammenhang gibt. Dass Arme mit ihrer Arbeit arm bleiben und mit ihrer Arbeit Reiche reich machen. So ein Zusammenhang, der wäre doch wohl bei der Idee Reichtum für alle von höchstem Interesse, weil er ja die Schranke, den Gegner dieser Idee benennt. Das wäre von Interesse und nicht so ein bisschen nachträgliche Umverteilung, der den Millionen nichts erspart an in Sachen, sie müssen sich krummlegen für fremden Reichtum. Nichts erspart, außer vielleicht 1% Mehrwertsteuer. Und zweiter Hinweis, der Staat, der soll einem linken Wähler als was Nützliches einleuchten, just wegen seiner Hoheit über die privaten Einkommen. Weil der Staat, der verdient ja selber nichts, sondern verschafft sich durch Hoheit Zugriff auf Einkommen anderer Leute. Dies ist eine Hoheit in Steuerfragen. Die bräuchte der Staat in den Augen der Linkspartei nicht mal vor den Millionären Halt zu machen. Tja, fragt sich, woher hat die Linkspartei das eigentlich, woher hat sie das denn bloß? Der Staat als Verbündeter der kleinen Leute gegen das Großkapital. Naja, aus dem derzeitigen Haupt- und Generalprogramm der Wirtschaftspolitik, das da bekanntlich heißt Bankenrettung, daraus können Sie die Idee todsicher nicht haben. Die Bankenrettung, die ist übrigens auch für die Linkspartei alternativlos. Nur beim Blechen sollen die Millionäre, die Wachstumsbeauftragten der Nation, dann bitte schon auch noch ihr Schärflein beisteuern.
Gut, gehen wir zum nächsten Baum, zum nächsten Plakat der Linkspartei. Da steht, Mindestlohn gerade jetzt. Das ist mal eine schöne Präzisierung von Reichtum für alle. Der Gedanke kommt einer heutigen Linken offenbar von Haus aus nicht, nämlich der, dass das ein Armutszeugnis ist, ein Armutszeugnis im wahrsten Sinne des Wortes für die Marktwirtschaft, dass in diesem System der Lohn, nämlich der Lebensunterhalt für die meisten ihrer Insassen, aus sich heraus keine Grenze nach unten kennt. Und in der Konkurrenz um Arbeit, der die lieben Arbeitnehmer in der Marktwirtschaft ausgesetzt sind, gibt es offenbar ganz große Abteilungen, wo die Leute, die sich dort verdingen müssen, der ökonomischen Macht ihrer Anwender so sehr ohnmächtig ausgeliefert sind, dass die Staatsmacht ihnen beispringen muss. Beispringen wohlgemerkt in dem zynischen Sinne, dass sie eine Untergrenze für Elendslöhne erlässt. Die Linkspartei meint hingegen, mit Mindestlohn ist der arbeitende Mensch oder die arbeitende Menschheit, der ist prima gedient. Jetzt noch zu, um diese Parole nochmal endgültig matig zu machen, da steht ja Mindestlohn gerade jetzt. Da findet sie noch nicht mal den angeblichen Nutzen dieser arbeitenden Menschen einfach für sich genommen für ein ausreichendes Argument für Mindestlöhne. Der Zusatz gerade jetzt in ihrer Parole ist ja eine Anspielung darauf, dass nach Meinung der Linkspartei in der Krise die Massenkaufkraft zu stärken wäre. Die Massenkaufkraft nämlich, damit dem Kapital wieder auf die Beine geholfen wird. Also ohne einen, in diesem Fall einen eingebildeten höheren Nutzen für den Kapitalstandort Deutschland, mag auch die Linkspartei sich nicht sehen lassen, wenn sie für eine Lohnuntergrenze hausieren geht. Ja, und die Plakatserie ist jetzt noch nicht fertig. Wir sind beim nächsten Plakat. Da steht Hartz IV abwählen. Und die Unterzeile: Wir kämpfen für eine Mindestsicherung, die vor Armut schützt. So dann denkt die Linke auch noch daran, dass der Kapitalismus für seine Dienstkräfte neben einer Beschäftigung zu Elendslöhnen auch ein noch größeres Übel bereithält, nämlich die Verweigerung von Beschäftigung, also von Lebensunterhalt. Die von der Marktwirtschaft Abgeschriebenen zählen nach Millionen. Die werden dem Sozialstaat zur Verwaltung überstellt, der von oben ihre Karrieren nach unten in die systematische Verarmung organisiert. Für die Linkspartei ist das Grund genug, den Zynismus abzulehnen, der im Sozialstaat verkörpert ist, von wegen. Es mag ja sein, dass die Linke, wenn man sie ließe, das spezielle Gesetz mit dem Namen Hartz IV vielleicht aushebeln täte. Sie reiht sich aber ohne weiteres ein in die Gesetzgeber, die mit staatlicher Vollmacht den ausgegrenzten Sozialfällen einen Geldbetrag vorschreiben, mit denen diese dann auskommen müssen. Und es mag auch sein, dass die Linkspartei diesen Betrag höher ansetzt als die jetzt gültigen 350 Euro. Sie vermelden irgendwas in Richtung 500 Euro bis zum Jahre 2013. Nur, dass sie das dann als Mindestsicherung, die vor Armut schützt, hinstellt, ist schon ein starkes Stück. Und es zeigt, dass die Linke eben in den Stall der staatlichen Verwalter der unzähligen kapitalistisch produzierten Sozialfälle gehört und auch gehören will. Armut beseitigt man in modernen Demokratien eben nicht durch Beseitigung der Ursachen der Armut, sondern durch Festlegung einer Armutsgrenze. Bei der Linken gibt es eine Umbenennung von Hartz IV zu den 500 Euro noch obendrauf, sonst wäre es ja Wahlbetrug. Ja, soweit diese Plakate. Aber was soll man auch erwarten von einer Partei, die stolz darauf ist, die sozialdemokratischen Erkennungsmerkmale beerben zu wollen und beerbt zu haben, die die moderne SPD als unzweckmäßig für ihre Selbstdarstellung fallen gelassen hat. Das soziale Denken ist jetzt also in der Linkspartei daheim, mit allen seinen Schwachheiten. Ein Denken, das den vom Kapitalismus ewig und drei Tage erzeugten Sozialfällen mit staatlicher Stütze ein Zurechtkommen in den Zuständen ermöglichen will, die sie systematisch schädigen. Ein Denken, das soziale Spaltungen entdeckt, aber nicht die Klassenscheidung, auf die sie zurückgehen. Ein Denken, das vielmehr davor warnt, den Zusammenhalt dieses Ladens durch zu weit aufgegangene Scheren zwischen Arm und Reich aufs Spiel zu setzen. Ganz in diesem Sinne preist, jetzt kommt doch noch ein Plakat, das hatte ich übersehen. Also ganz in dem Sinn preist auf dem letzten Plakat die Linke sich selber an mit der Parole, damit es im Lande gerecht zugeht. Vielleicht habe ich es deswegen übersehen, weil dieser Spruch mit der Gerechtigkeit kommt eigentlich auf jedem Plakat vor. Mit ein bisschen Millionärssteuer und mit bloß 2% Börsenumsatzsteuer, man will ja nichts Ungebührliches verlangen, was denn das Wachstum beeinträchtigen würde, wäre unser Land sozial gerecht und auch für die ewig zu kurz gekommenen eine wohnliche Heimstatt, die kaum noch was zu wünschen übrig lässt. So viel zum Verständnis der Parole der Linkspartei Reichtum für alle. Jetzt verstehen wir schon besser, warum die Linkspartei dafür gewählt werden und einen Zipfel der Macht über unser Land, wie es so schön heißt, ergattern will.
So, nun ja, also die Linkspartei hat's mit der Gerechtigkeit, dann wollen wir ihr auch Gerechtigkeit widerfahren lassen und tragen nach. Es hängt da nämlich am ungefähr 7. Baum oder so noch ein weiteres Plakat der Linkspartei. Und zwar zu einem außenpolitischen Aufregerthema. Auf dem Plakat steht: Raus aus Afghanistan. Und drunter steht noch, Zitat: Die Bundeswehr darf sich nicht an Kriegen beteiligen. Unser Land muss Frieden schaffen. Konsequent auf Abrüstung und Entwicklungshilfe setzen. Zitat Ende. Tja, zweifellos sind diese Parolen wieder ein Alleinstellungsmerkmal dieser Partei. Sie ist ohne Wenn und Aber gegen den Krieg in Afghanistan und für den Abzug der Bundeswehr. Ein ehrenwertes Anliegen, könnte man meinen. Freilich, die Begründungen, warum die Linkspartei gegen den Afghanistan-Krieg ist, die machen da dann gleich wieder ein bisschen skeptisch. Die sind ja die letzten Wochen durch sämtlichste Fernsehkanäle gegangen. Und da sagt dann zum Beispiel der Lafontaine oder der Gysi, die sagen: Gegen die Terroristen in Afghanistan, da ist Krieg verkehrt, weil statt die Terroristen zu eliminieren, macht der Krieg sie noch stärker und für jeden um die Ecke gebrachten Taliban stehen 3 weitere auf. Das hören wir von Lafontaine und Genossen. Durchaus festhaltenswert. Gegen Krieg soll man also nicht sein, weil es Krieg ist, weil der Krieg Leute killt, Reichtum vernichtet, wehtut, sondern gegen den Afghanistan-Krieg soll man sein, weil er gegen diesen Gegner ein ineffektives, ja laut Linkspartei sogar kontraproduktives Mittel darstellen soll. Also keine Kriegskritik, sondern eine Effektivitätskritik am Krieg. Das sind bitteschön schon noch 2 Paar Stiefeln. Der Krieg in Afghanistan ein kontraproduktives Mittel. Ja, wenn man so denkt, fordert man gewissermaßen die Frage nach dem besseren Mittel geradezu heraus. Und die Linkspartei steht nicht an, die in ihren Augen besseren Mittel zu nennen. Zum Beispiel war ja auf dem Plakat zu lesen gewesen: Frieden schaffen durch Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe soll ein Kriegsergebnis besser hergeben als ein Krieg? Wir möchten eigentlich der Linkspartei, wenn es nicht so aussichtslos wäre, möchten wir ihr gerne mal empfehlen, sie soll sich bitteschön ganz ernsthaft mal den Einwänden gegen ihre Position widmen, die etablierten Parteien der Bundesrepublik Deutschland ihr ja in der Afghanistan-Frage laufend um die Ohren hauen. Ihr wisst ja, wie die gehen, die Einwände der Etablierten gegen die Linkspartei. Da heißt es, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Entwicklungshilfe selbstverständlich, aber ohne Militäreinsatz ist die doch überhaupt gar nicht zu haben. Kein Brunnenbau ohne Militäreinsatz. Der Abzug aus Afghanistan kommt frühestens für 2013 in Frage und bis dahin muss die Kriegführungsausstattung unserer Truppe entschieden effektiviert werden. Und schließlich und endlich das Hammerding: Wer den Abzug der Truppen aus Afghanistan verlangt, der arbeitet den Taliban in die Hände. So reden die daher von Jung bis Linkspartei. Also, dem Umstand, dass die Linkspartei mit ihrer Anti-Kriegsposition deutschlandweit isoliert dasteht, dem kann man ja schließlich etwas entnehmen. Nämlich, dass deutsche Interessen in der Welt des modernen Imperialismus ohne Wehrmacht und deren weltweiten Einsatz nicht zu haben sind. Von Jung über Steinmeier bis hin zu den Grünen ergeht doch die klare Botschaft, die heißt, wer A sagt, wie Deutschland soll auf der Welt etwas gelten, der muss auch B sagen, nämlich Ja zum kriegerischen Einsatz des eigens dafür vorgehaltenen Kriegsgeräts. Diesen sachdienlichen Hinweis auf die Beschaffenheit deutscher Interessen, also auf die Schlechtigkeit dieser deutschen Interessen, wenn sie nach Auskunft ihrer berufenen Sachwalter immerzu mit praktizierter Militanz zur Geltung zu bringen sind. Diesen Hinweis will die Linkspartei leider einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Stattdessen stellt sie sich auf den idealistischen Standpunkt, wer A sagt, wie Deutschland soll auf der Welt etwas gelten, der muss noch lange nicht B sagen, dass das mit Krieg zu verfolgen wäre, sondern der kann Krieg durch Entwicklungshilfe ersetzen. Ein Schmarrn. Bei den vormilitärischen Interessen Deutschlands, da ist auch für die Linkspartei alles in Butter, so sehr sogar, dass die Linkspartei Entwicklungshilfe allen Ernstes für eine gute Tat, quasi für wünschenswerte Sozialpolitik auf internationaler Ebene erklärt und sich dem naheliegenden Gedanken schlichtweg verweigert, dass das Wirken der großen und erfolgreichen Weltmarktnationen für den unterlegenen Rest der Welt so furchtbare Folgen hat, dass die Staatswesen der dritten bis fünften Welt durch eine Art organisiertes internationales Almosenwesen am Leben erhalten werden müssen. Almosen wohlgemerkt an die Adresse der Herrschaft. Damit die dortigen Herrschaften nämlich auch weiterhin ihre Funktionen für die Matadore in Sachen Geschäft und Gewalt nachkommen können, die in den USA und in Europa daheim sind. Eine haltlose Lobhudelei auf die zivile Abteilung deutscher Außenpolitik ist bei der Linkspartei anscheinend der Preis für ihre Ablehnung der kriegerischen Auswärtsspiele der Bundeswehr. Fazit, das haben wir gerne. Nach innen wie nach außen die deutsche Klassengesellschaft und ihren staatlichen Schutzpatron, deren angeblich besseres Selbst zugute und gegen die hässliche Realität von Verarmung und Krieg hochhalten. Dafür braucht's anscheinend eine Linkspartei, ohne die das Deutschland des Jahres 2009 ärmer wäre. Nämlich um eine Wahlalternative, die auch den eher kritisch angehauchten Deutschen womöglich das Nichtwähler-Dasein erspart. Wir sehen darin eher einen weiteren Beleg für unsere Auffassung, wählen ist verkehrt. Auch Linkspartei wählen ist verkehrt.